بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بقيت من النام من الله دسكنيدين دسكلادن فولن ich bezeuge, dass es kein Gott gibt außer Allah, und ich bezeuge, dass Muhammad Allahs Diener und sein Gesandter ist. Wir setzen unsere Reihe fort. Noch einmal zur Erinnerung für diejenigen, die beim ersten Block nicht anwesend waren. Wir schauen uns einige Hadithe über den Propheten sallallahu alaihi wasallam hinsichtlich des Fastens an, aber es sind spezielle Hadithe, und zwar solche, die sowohl sich befinden, also die sich in den beiden authentischsten Werken nach dem edlen Koran Karim befinden, sogenannten Sahih Bukhari und Sahih Muslim. Und wir waren beim 9. Hadith angelangt. Das neue Unterkapitel lautet, und jetzt Vorsicht, es ist auch wieder eine längere Überschrift, und ich hatte darauf hingewiesen, dass im Arabischen hat man damit weniger Probleme als im Deutschen. Es geht um Folgendes, die Verdeutlichung, dass das Fasten, die Fastenzeit mit dem Einbruch der Morgendämmerung beginnt und dass man das Recht hat zu essen und anderes, was man normalerweise beim Fasten nicht tun darf, bis zum Beginn der Morgendämmerung tun darf. Und die Verdeutlichung der Eigenschaften der Morgendämmerung, aufgrund derer oder von der die gesetzlichen Bestimmungen des Fastens abhängen, und der Eintritt der Zeit der Morgendämmerung und anderes. Bei und anderes wollte er sagen, es gibt noch anderes, was ich noch hinzufügen könnte, aber weggelassen habe. Der folgende Hadith, wie gewisser ist der Hadith von Adi ibn Hatim, radiallahu ta'ala anhu. Er berichtet und sagte, als die folgende Ayah herabgesandt worden ist, Allah sagte, حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ, bis der weiße Faden sich vom schwarzen Faden unterscheidet. Als diese Ayah herabgesandt worden ist, begab ich mich zu einem schwarzen Seil und zu einem weißen Seil. Und ich habe beide unter mein Kissen gelegt. Und ich habe dann immer die Nacht bei Nacht betrachtet. Das heißt, ich habe bei Nacht diesen schwarzen Seil und den weißen Seil angeschaut. Und die Morgendämmerung wurde mir nicht klar. Am nächsten Morgen ging ich zum Gesandten Allahs, sallallahu alaihi wasallam, erzählte ihm dies, da sprach er, damit ist die schwarze Farbe der Nacht und die weiße Farbe des Tages gemeint. Dieser edle Hadith, wie er auch deutlich, wie man aus ihm deutlich erkennen kann, dabei geht es jetzt hier um den Beginn der Morgendämmerung, die sogenannte Fajr-Zeit. Warum ist diese Angelegenheit im Arabischen gerade wichtig? Weil man im Arabischen von zwei verschiedenen Fajr-Zeiten spricht. Es gibt mehr als eine Erhellung im Horizont, wenn man ihn betrachtet bis zur Morgendämmerung, bis zur eigentlichen Morgendämmerung. Und die entscheidende ist eben diejenige, die in diesem Hadith und in anderen vorkommt. Und zwar diejenige Morgendämmerung, nach der es nicht mehr dunkler wird, sondern immer heller wird. Und diese Morgendämmerung ist horizontal und nicht vertikal. Das sind so die entscheidenden Eigenschaften bei dieser Morgendämmerung. Und im edlen Koran Karim wurde eben diese Ayah erstmal so herabgesandt. Das heißt, sinngemäß, esst und trinkt, bis der weiße Faden sich vom schwarzen Faden unterscheiden lässt. Im edlen Koran Karim gibt es ein Wort, das zu diesem Zeitpunkt noch nicht herabgesandt worden war. Das ist der Ausdruck Minal Fajri. Das heißt, auf Deutsch würde man jetzt sinngemäß übersetzen, bis der esst und trinkt, bis der weiße Faden sich vom schwarzen Faden unterscheidet hinsichtlich der Morgendämmerung. Oder gemeint ist die Morgendämmerung. Natürlich gibt es auch andere Möglichkeiten, das zu übersetzen. Aber diese Erklärung, die war noch nicht herabgesandt worden. Und deswegen ist dieser Sahabi Adi ibn Hatim, möge Allah subhanahu wa ta'ala mit ihm zufrieden sein,
hat die Eier so wortwörtlich genommen, wie sie da stand, und hat dann tatsächlich einen weißen Faden und einen schwarzen Faden genommen. Und ihr wisst, wenn es stockdunkel ist, kann man natürlich das eine vom anderen nicht unterscheiden, und hat das bei Nacht betrachtet und gewartet, bis er das eine vom anderen unterscheiden konnte. Hat offensichtlich nicht geklappt. Das heißt, es hat nicht geklappt. Offensichtlich ist die Fajr-Zeit schon eingetroffen und er konnte es immer noch nicht unterscheiden. Okay? Weil ich habe euch ja gesagt, dass bei Nacht ist der Mensch farbenblind. Bei Nacht sieht der Mensch Farben sehr, sehr schlecht. Ja. Und wenn er jetzt einen Schwarz-Weiß-Faden miteinander voneinander unterscheiden will, wird das problematisch. Wird sehr problematisch. Okay? Auf jeden Fall ist die Fajr-Zeit, bevor ihm klar wurde, wann die Fajr-Zeit eintrifft, anhand seiner Methode. Auf jeden Fall ging der Adi radiallahu anhu zum Propheten sallallahu alaihi wasallam nächsten Morgen, erwähnte ihm dies und dann sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam: Nein, gemeint ist mit der schwarzen Farbe die Farbe der Nacht. Und gemeint ist mit dem weißen Faden der helllichte Tag. Aus dieser edlen Begebenheit lässt sich auch eine wichtige Thematik ableiten. Und zwar die Thematik von Wirklichkeit und Metaphern im Koran al-Karim. Und dass es tatsächlich im Koran al-Karim Ausdrücke gibt, die nicht genauso gemeint sind, wie sie da stehen. Sondern, dass man sie im übertragenen Sinne zu verstehen hat. Das ist eine Thematik unter den Usul-Gelehrten. Frage, gibt es das oder gibt es das nicht? In der arabischen Sprache gibt es das zweifellos. Im Koran gibt es auch zweifellos. Da gibt es keine Diskussion darüber, dass es im Koran vorhanden ist. Und vielleicht ist das auch ein Hinweis dafür. Aber grundsätzlich versteht man natürlich jeden Ausdruck und jede Aussage so, wie sie im edlen Koran dasteht. Es sei denn, es gibt einen Hinweis darauf, wie in diesem edlen Hadith, dass eben nicht die offensichtliche Bedeutung gemeint ist, die ja im Vordergrund steht. So viel zu diesem 9. Hadith. Wir gehen zum 10. Hadith. السيد الحديث اسم سهل بن سعد الساعدي رضي الله تعالى عنه أزاكت دي فولغند آية است und trinkt bis sich der weiße Faden vom schwarzen Faden unterscheidet ist herabgesandt worden ohne dem Ausdruck من الفجر ohne dem Ausdruck hinsichtlich der Morgendämmerung oder gemeint ist die Morgendämmerung. Manche Leute, wenn sie fasten wollten, haben sie an ihren Fuß einen weißen und einen schwarzen Faden gebunden und so aßen sie, bis ihnen klar wurde, welcher von beiden Fäden der weiße und der schwarze ist. Daraufhin hat Allah herabgesandt min al-fajr, das heißt hinsichtlich der Morgendämmerung, und da wussten sie, dass damit, das heißt mit dem schwarzen und dem weißen der Nacht, die Nacht und der Tag gemeint ist. Diese Information hatte ich euch schon vorweggenommen, deswegen brauchen wir es im Hadith nicht länger aufhalten, weil das hat er vorher. Und das ist natürlich ein Beweis, oder diese Begebenheit ist ein Beweis dafür, dass die edlen Ayat des Koran al-Karim nicht alle auf einmal herabgesandt worden sind, sondern zu verschiedenen Begebenheiten herabgesandt worden sind. عن سهل بن سعد السعدي رضي الله تعالى عنه قال أنزلت وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ولم ينزل من الفجر فكان رجال إذا أرادوا الصوم ربط أحدهم في رجله الخيط الأبيض والخيط الأسود ولم يزل يأكل حتى يتبين له رؤيتهما فأنزل الله بعد من الفجر فعلموا أنه إنما يعني الليل والنهار. Das ist der Hadith, inshallah. Dann gehen wir weiter. طيب, inshallah. Der Sheikh wünscht, dass ich den Hadith auf Arabisch auch vorlese. Das mache ich auch, inshallah, das ist gar kein Problem. Der nächste Hadith. An Ibn Umar radiallahu ta'ala anhuma anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qal, inna bilalan yuadzinu bilayl, fakulu washrabu hatta yunadiya ibn ummi maktum. Hadith von Abdullah ibn Umar, möge Allah subhanahu wa ta'ala mit ihm und seinem Vater zufrieden sein. Er berichtet, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, wahrlich, Bilal ruft bei Nacht aus. So trinkt und so esst und trinkt, bis eben Maktum den Adhan ausruft. Dieser edle Hadith, liebe Geschwister, beinhaltet mehrere gesetzliche Bestimmungen, auf die wir im weiteren Verlauf eingehen möchten. Zunächst einmal, der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, dass Bilal radiallahu anhu, der Abyssinier, bei Nacht den Adhan ausruft. Was heißt, er beruft ihn bei Nacht aus? Das bedeutet, die Fajr-Zeit ist noch nicht eingetreten. Der Beweis dafür ist, dass der Prophet danach sagte, so esst und trinkt, bis Ibn Maktum den Adhan ausruft. So. Aus diesem Hadith ergibt sich zum einen, dass es zur Fajr-Zeit zwei Gebetsrufe gibt. Also eigentlich gibt es drei, wenn wir die Iqama hinzufügen. Aber die Iqama ist auch ein Gebetsruf. Deswegen im Arabischen den Begriff Adhan, den benutzt man auch für die Iqama. Weil Adhan ist eigentlich eine Kundgebung, eine Mitteilung. Ja? Und deswegen gibt es einen Adhan, bevor die Zeit eintrifft, einen Adhan, sobald die Zeit eingetroffen ist, und dann einen Adhan, um die Leute, um den Leuten praktisch zu sagen, wir beginnen jetzt zu beten. Damit ist die Iqama letztendlich gemeint. Aus diesem edlen Hadith ergibt sich, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam mehrere Gebetsrufe gehabt hat. Die zwei sind namentlich in diesem Hadith erwähnt. Das Besondere an dem letzten, an Ibn Maktum, ist, dass er, möge Allah mit ihm zufrieden sein, ein blinder Mann war. Und das bedeutet, oder davon haben auch die Gelehrten die Gesetzlichkeit entnommen, dass man auch als Blinder den Adhan ausrufen darf. Denn da gibt es ja, ergibt sich die Problematik, dass er die Fajr-Zeit und die anderen Gebetszeiten selbst gar nicht beobachten kann. Aber er kann sie sich ja beobachten lassen. Und das beweist auch, dass der Muadzin sich auf die Sichtung anderer stützen darf. Ja? Auf die Aussagen anderer stützen darf. Und das machen wir ja auch in der Realität tagtäglich. Die wenigsten Muadzin auf der Welt werden wohl den Himmel betrachten und den Sonnenverlauf betrachten, sondern was machen sie? Sie schauen im Kalender nach. Sie schauen im Gebetskalender nach, und so ein Gebetskalender, wenn er sich als richtig herausgestellt hat, wenn er also mit der Realität übereinstimmt, kann man sich darauf verlassen. Warum? Weil wenn die Sonne am soundsovielten, um soundsoviel Uhr auf- oder untergeht, dann wird das in 365,25 Tagen wieder der gleiche Fall sein. Also innerhalb eines Sonnenjahres wird das immer wieder das Gleiche sein. Wenn das nicht der Fall wäre, dann hätten wir damit ein Problem. Gott sei Dank, Alhamdulillah, ist es der Fall. Deswegen Allah Azza wa Jalla hat ja diese Gestirne wie Sonne und Mond erschaffen, damit wir diese Berechnungen überhaupt anstellen können. Insofern, das ist die erste Sache. Wer kann mir noch einen anderen Sahabi nennen, der auch bekannt dafür war, dass er den Adhan ausgerufen hat für den Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam? Die haben wir ja schon. Ey, nur weil du schwarz bist, ach, das haben wir schon. Ha, nein. Ja? Wer? Abdullah ibn? Ibn Maktum, meinst du? Ja, den haben wir. Den haben wir. Nein. Die haben wir schon. Aber was haben wir? Thema dritt, Abu Mahzura. Wer hätte das gewusst? Ando. Ist nicht so wichtig, aber er spielt halt eine Rolle, weil der Adhan, der war ja nicht von Anfang an Teil der islamischen Scharia, sondern irgendwann einmal hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam sich Gedanken gemacht, wie wir die Leute zum Gebet aufrufen können. Und da gab es verschiedene Vorschläge. Der eine machte den Vorschlag, dass man das machen soll wie bei den Christen. Der nächste sagt, wie bei den Juden. Und das alles hat die Leute nicht so ganz zufriedengestellt. Und dann hat im Traum Abdullah ibn Zayd radiallahu anhu den Adhan gehört. Hat ihm jemand das im Traum beigebracht, den Adhan und die Iqama beigebracht. Am nächsten Tag ging der Prophet sallallahu alaihi wasallam, am nächsten Tag ging Abdullah ibn Zayd zum Propheten sallallahu alaihi wasallam, und brachte ihm oder erzählte ihm dieses Traumgesicht. Und dann sagte der Prophet, das ist ein wahrer Traum, aber bring ihn Bilal bei. Und so hat er ihm Bilal den Traum den Adhan beigebracht. Und so war es Adhan, so nennt man deswegen den Adhan von Bilal. Und der Adhan von Bilal ist der Adhan, den wir vielleicht meistens ausrufen, in dem, würde ich mal sagen, in Deutschland wahrscheinlich fast überall. Ja. Das ist der Adhan, der am Anfang mit viermal Allahu Akbar beginnt. Okay? Dieser Adhan, den nennen wir ab jetzt den Adhan von Bilal. Du kannst ihn aber auch nennen, den Adhan von Abdullah ibn Zayd. Möge Allah mit ihnen allen zufrieden sein. Dann gibt es den anderen Muadhin, den wir gesagt haben, Abu Mahdura, radiyallahu ta'ala anhu. Das ist ja sein Beiname, weil die Gelehrten sind unterschiedlicher Meinung, wie er selbst wirklich hieß. Manche sagen, er hieß Aus, manche sagen, er hieß Salama, manche sagen, er hieß Salman, manche sagen Samura, aber das ist auch Jacke wie Hose, ehrlich gesagt. Das ist nicht so entscheidend, weil das Nichtwissen des Namens eines Freundes des Propheten sallallahu alaihi wasallam spielt bei den Freunden des Propheten sallallahu alaihi wasallam keine große Rolle. Weil die Freunde des Propheten sallallahu alaihi wasallam, die Sahaba, sind alle vertrauenswürdig. Das hat uns Allah azza wa jalla im Koran al-Karim schon mitgeteilt. Insofern ist die Unbekanntheit eines Freundes des Propheten sallallahu alaihi wasallam unerheblich. Also wenn jemand in einem Hadith liest, mir hat ein Freund des Propheten sallallahu alaihi wasallam erzählt, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam das und das gesagt hat, spielt das keine große Rolle. Das gilt als in der Wissenschaft der Hadith gilt das als eine geschlossene Überlieferungskette. Wenn es aber eine andere Person wäre als das Sahabi, dann wäre das ein Problem. Dann wäre das eine Lücke und wäre ein Grund dafür, diese Überlieferungskette als unauthentisch einzustufen. Deswegen spielt das keine Rolle. Aber dieser zweite, möge Allah subhanahu wa ta'ala mit ihm zufrieden sein, Abu Mahdura, radiyallahu anhu, über ihn wird der Adhan auch überliefert in einer zweiten Version. Und zwar, dass man eben nicht den Takbir am Anfang viermal sagt, wie wir das immer machen. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Manche machen es ja, fügen es auch zusammen, sagen Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dann sagen sie Allahu Akbar, Allahu Akbar. Okay? Das ist nicht das Problem. Aber im Adhan von Abi Mahdura, radiyallahu anhu, ist es Allahu Akbar nur am Anfang zweimal statt viermal. Okay? Deswegen, wenn jemand es viermal ausruft, ist richtig. Wenn jemand es zweimal ausruft, ist genauso richtig. Beides ist authentisch überliefert über den Propheten sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam. In beiden Versionen hat man die Möglichkeit, nachdem man den Takbir viermal oder zweimal gesprochen hat, die beiden Glaubensbekenntnisse, die ja vier Sätze sind, ich sage ja zweimal, ich bezeuge, dass es keinen Gott gibt, außer Ashhadu an la ilaha illallah. Und ich sage auch zweimal, Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Diese beiden Glaubensbekenntnisse, die insgesamt vier Sätze darstellen, in beiden Versionen kann ich diese vier Sätze erst einmal leise für mich vorsagen, nicht ins Mikrofon, nicht laut ausrufen, sondern leise für mich. Und danach spreche ich sie aus, einmal laut. Das nennt man, wer weiß, wie man das nennt? Das hat man Tarji'a. Okay? Falls ihr das hört, dass jemand das macht, ist auch in Ordnung. Entscheidend ist jetzt, weil wir jetzt im Bereich des Siyam sind, welcher dieser beiden Gebetsrufe, der bei Nacht oder der zur Morgendämmerung, ist für uns entscheidend? Natürlich zur Morgendämmerung. Gibt es einen Unterschied zwischen diesen beiden Gebetsrufen? Es gibt einen Unterschied zwischen diesen beiden Gebetsrufen, weil man eben in einem der beiden Gebetsrufe noch was hinzufügt. Genau, As-Salatu Khayrun Minan Naum. Was heißt das auf Deutsch übersetzt? Genau, das Gebet ist besser als der Schlaf. Und dieser Zusatz, manche Gelehrte fügen ihn im ersten Adhan hinzu, das heißt der bei Nacht, und manche fügen ihn beim zweiten Adhan hinzu, das heißt der zu Beginn der Morgendämmerung. Das ist nicht das Problem, auch wenn inshallah die richtigere Ansicht ist, dass es eben beim zweiten hinzugefügt wird, das heißt der zur Morgendämmerung. Aber wenn man jemanden sieht, dass das beim ersten macht, das nehmen wir ihm nicht übel, das ist kein Problem, gibt Gelehrte, die es so sagen, und Gelehrte, die das so sagen. Insgesamt haben wir also wie viele Versionen? 4. Insgesamt haben wir 4 verschiedene Versionen des Adhan und alle sind gültig und in Ordnung. Und an dieser Stelle, möge Allah subhanahu wa ta'ala euch segnen, euch belohnen, möchte ich eine wichtige Sache loswerden. Der Adhan ist eine wichtige Ibadah innerhalb der muslimischen Gemeinschaft. Sie ist nicht nur eine irgendeine Ibadah, sondern man nennt sie sogar eine Sha'ira. Eine Sha'ira, liebe Geschwister, ist etwas, was bei Allah besonders großen Wert hat. Es ist etwas, woran man die Muslime erkennt. Das Gebet kann sein, du verrichtest es, gesehen, du wirst gesehen, kann sein, du wirst nicht gesehen. Das Salah kann sein, das Fasten kann sein, was heißt, nee, Fasten, normalerweise wirst du nicht beim Fasten gesehen, weil du machst ja nichts beim Fasten. Bei allen Ibadat, die werden mehr oder weniger insgeheim verrichtet, aber das, beim Adhan, das ist eine Sache, da sollst du ja die Leute zum Gebet rufen. Und deswegen ist es eine besondere Ibadah. Und warum will ich darauf betonen? Weil wir lesen in diesem Hadith, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam 3 Muadzin gehabt hat. Vielleicht waren es auch ein 4. irgendeiner begeben hat, aber es sind 3 Bekannte. Das heißt, er hat sie damit beauftragt, diese Aufgabe durchzuführen. Und da soll nicht jeder Hinz und Kunz kommen und einfach den Adhan ausrufen. Der Adhan, dafür gibt es Regeln. Für den Adhan gibt es nicht nur Bedingungen, sondern gibt es auch Anstandsregeln, wie man damit umgeht, dass man zum Beispiel Wudu hat, dass man sich in Richtung Qibla wendet, dass man darauf achtet, ruft man die Leute überhaupt jetzt zum Gebet oder wird sowieso erst in einer Stunde später gebetet? Das heißt, man berücksichtigt die Umstände, man fragt den Imam, wenn man nichts, wenn es sich etwas Bestimmtes ergeben hat, fragt man den Imam, soll ich den Adhan ausrufen oder soll ich lieber noch ein bisschen warten? Das heißt, dieses Feingefühl braucht man. Ganz geschweige von dem Wortlaut, dass man dabei schwere Fehler machen kann, um jetzt darauf näher einzugehen. Aber diese Angelegenheit ist eine Ibadah, wie auch dein Salah, wie auch deine anderen Ibadat, die du lernen sollst. Und nicht einfach das Mikrofon schnappen, barakallahu fiek, und einfach den Adhan ausrufen, damit du im schlimmsten Fall Gott bewahre, den Leuten sogar zeigst, was für eine schöne Stimme du hast. Und das ist eine wirklich eine Sache, die leider in vielen Moscheen sich verbreitet hat. Dass nicht bestimmte Personen den Adhan ausrufen, die das gelernt haben, sondern eben denke den Adhan aus, der gerade als erster meinetwegen das Mikrofon sich geschnappt hat. Ohne zu gucken, wer ist normalerweise da, wer ruft normal den Adhan an, wer hat Vorrang, wer bin ich? Bin ich neu hier? Soll ich einfach mich da, weißt du, vordrängeln, anderen gegenüber und so weiter und so fort. Deswegen bitte, dass wir auch darauf achten und dabei keine schweren Fehler machen. Wir gehen über zum nächsten Hadith. إذا حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن بلالا كان يؤذن بليل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر. عائشة رضي الله تعالى عنها berichtet, dass Bilal رضي الله عنه bei Nacht den Adhan ausrufen pflegte. Da sagte der Gesandte Allah صلى الله عليه وسلم esst und trinkt, bis ابن أم مكتوم den Adhan ausruft. Denn er ruft den Adhan erst auf, wenn die Morgendämmerung eingetroffen ist. In diesem Hadith ergibt sich eine rechtliche interessante Bestimmung. Und zwar die Aussage des Propheten sallallahu alaihi wasallam, esst und trinkt, bis Ibn Umm Maktum den Adhan ausruft. Das heißt, wir haben eine Zeitspanne in der Nacht bis zum Morgendämmerung. Der erste Adhan und der zweite Adhan, richtig? Und er sagt, der Prophet, esst und trinkt in dieser Zeit. Jetzt frage ich dich, muss ich das machen? Er hat es befohlen. Muss ich das machen? Wenn du es nicht machst? Er hat doch befohlen nach ihm. Hast du nicht gelernt, dass wenn der Prophet sallallahu alaihi wasallam dir eine Anordnung gibt, dass du sie ausführen musst? Jetzt sagt er dir endlich mal, iss und trink. Gibt es eine einfachere Anordnung, die man ausführen könnte als diese? Wenn du was zu essen hast, oder? Ja, also es ist Pflicht, ja, es ist Pflicht. Pflicht zu essen und zu trinken. Wenn ich nicht mache, sündige ich. Das ist ja die Frage jetzt. Das ist nicht Pflicht. Woran nimmst du das? Woher entnimmst du das? Hast du so gelernt, ne? Aber das müssen wir irgendwie hier in Einklang bringen mit diesem Hadith. Das ist eine Behauptung. Woran machst du das fest? Er sagt, iss und trink. Befehl.
Wir haben ja die Aussage, dass es besser ist, in der letzten Zeit zuvor zu nehmen. Das heißt, man kann auch davor einnehmen.
Sagen wir mal, zwischen dem einen Adhan und dem anderen geht eine Viertelstunde. Okay? Du hast in der ersten Minute der Viertelstunde was gegessen. Was mit den restlichen 14 Minuten? Muss ich weiter essen? Was sagt? Da hinten. Ne? Wie bitte? Ja, du sollst essen und trinken bis zum letzten Adhan, ja? Ja. Du sollst ja nicht nachher essen, sondern du bist zum Adhan essen. Du bist zum Adhan. Nein. Ich hab nichts unterschlagen. Ich habe nichts unterschlagen. Also.
Spätestens dann, oder?
Guck mal, wenn du sagst, es damit gemeint, das haben die anderen auch gemacht. Das kannst du ja sagen, aber du musst nur beweisen. Dann sag ihn mir, ist ja kein Problem. Ich habe ja nichts dagegen, wenn man auch andere Hadithe... Also, aber wir brauchen keinen anderen Hadith. Warum nicht? Weil erst einmal, als der Prophet sagte, sallallahu alaihi wasallam, esst und trinkt. Das ist ein Imperativ. Auf Deutsch Befehlsform. Okay? Und ihr habt mir das einfach so abgekauft. Ich habe gesagt, Befehlsform ist doch Pflicht. Ich habe gesagt, ja. Ja, aber stimmt die Regel so? Nicht? Drei Arten. Was meinst du? Sunna. Mhm. Erlaubt. Vielleicht auch verboten.
Ja,
verboten. Wenn es vier.
Nein, dann nehmen wir erlaubt weg verboten.
Ha?
Erlaubt weg verboten.
Achso, du bist festgefahren, das müssen drei sein. Ich sagte, die können auch vier sein, das kann auch gut
sein.
Können auch, sind auch, ja. Genau, ja. Richtig. Die Frage ist ja jetzt, also erstmal sind wir uns einig, das ist jetzt ein Geschenk von mir an euch. Ja? Ich sage euch, nicht jede Befehlsform ist verpflichtend. Okay? Eine Befehlsform kann verpflichtend sein. Wir können darunter also Wajib verstehen, wir können darunter Sunnah verstehen, wir können darunter Mubah verstehen, wir können darunter Makruh verstehen, wir können darunter Haram verstehen. Das ist ein Geschenk von mir an euch. Und dass ich euch das Beispiel bringe. Glaubt ihr mir das einfach bitte so. Okay? Aber unser Problem ist, wovon gehe ich aus? Ich kann euch jetzt nicht einfach so im Dunkeln lassen. Die Frage ist, wovon gehe ich aus? Ich gehe doch davon aus, dass grundsätzlich, wenn jemand mir sagt, mach das, dann meint das auch so, wie ich es gesagt habe. Ich soll es auch machen. Und verpflichtend. Davon gehe ich grundsätzlich und auch die Mehrheit der Gelehrten gehen auch davon aus. Deswegen, wo ist jetzt der Hinweis, dass es hier nicht damit gemeint ist? Ich kann natürlich Hadithe, andere Hadithe erwähnen, das ist möglich, aber ich kann das auch an diesem Hadith festmachen. Und was ich euch damit also natürlich nahelegen wollte, will, dass die Rechtsgelehrten tief tauchen in die Hadithe und die Bedeutung der Hadithe hinein. und dass sie sie nicht so oberflächlich einfach lesen und das war's. Sondern sie tauchen tief ein und versuchen das möglichst, denn das sind ja, diese Aussagen sind ja Wahi von Allah. Die Sünde des Propheten ist eine Offenbarung Allahs. Deswegen kannst du daraus Sachen ableiten. Der Prophet hat das nicht einfach so gesagt. Sondern hat das gesagt als eine Eingebung von seinem Herrn. Entweder hat Allah es ihm vorgesagt oder Allah hat es für ihn bestätigt. Such dir eins davon aus. Das ist der Wortlaut, ist was Besonderes. Den Wortlaut vom Hadith? Esst und trink, kulu washrab. Na, letzte mögliche Wertige. Ja. Wie du? Ach so, ich werde wiederholen. Drei. Letzte Möglichkeit. Ha. Okay, schön. Das wäre ein Hinweis, denn der Hadith kommt auch noch. Den wollte ich jetzt nicht vorwegnehmen, aber du hast vollkommen recht. Es gibt Hadithe, die darauf hinweisen, warum man zu dieser Zeit essen soll. Weil das Essen zu der Zeit gesegnet ist. Und das nennt man, usultechnisch nennt man das ein Sarif. Das heißt, es ist ein Hinweis außerhalb des Textes oder auch kann auch innerhalb des Textes sein, der darauf hinweist, dass es wirklich nicht als verpflichtend gemeint ist, sondern als Empfehlung gemeint ist. Es hat also nicht verpflichtenden Charakter, sondern empfehlenden Charakter. Und deswegen ist es so wichtig, jazakallahu khairan, dass man die Hadithe alle betrachtet, wenn man so ein Thema untersucht. Dass man alle Hadithe diesbezüglich anschaut, nicht nur einen, sondern esst und trinkt. Das muss ich erst trinken. Tayyib. Anhand des Hadithes selbst kann man das sehr leicht ableiten. Für diejenigen von euch, die natürlich das neue Buch, das Einführung die Grundlagen des Fiqh, schon kennt. Kennt ihr das? Habt ihr schon gehört davon, dem Buch? Ja? Gibt es ein Buch über dieses Thema? Ja? Wer das schon gelesen hat oder schon gelernt hat, für den ist natürlich ein Kinderspiel. Aber hier geht es einfach darum. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt zu dir, esst und trinkt. Das heißt, es ist für dich auf jeden Fall mindestens erlaubt zu essen und zu trinken. Da können wir, gehen wir zum Film aus. Ne? Da sind wir uns alle dabei. Ich will reden über das Fasten. Die Frage ist, was war vorher? Also während der Nacht sagt er dir, ess und trink, iss und trink. Was war vor der Nacht?
Nein.
Vorher war der Tag. Also vor der Nacht kam der Tag. Ja, ja. Wir sind dabei. Okay, das müssen wir voraussetzen. Vor der Nacht war der Tag. Was war am Tag? Es war verboten zu fasten. Wenn, und deswegen gibt es eine Regel in dieser Rechtswissen, in dieser Grundlage des Fiqh gibt es eine Regel, sie lautet, wenn ein Befehl nach einem Verbot erlassen wird, dann erhält diese Sache, die vorher verboten war, dieselbe rechtliche Bestimmung, die sie hatte, bevor das Verbot erlassen wurde. Schauen wir uns an. Bei Nacht kam der Befehl, esst und trinkt. Wir wissen aber jetzt noch nicht, was das Urteil ist, Pflicht oder nicht Pflicht, richtig? Jetzt, esst und trinkt. Jetzt haben wir gesagt, die Regel lautet wie? Wenn ein Befehl kommt nach einem Verbot. Was war das Verbot? Bei Tag darfst du nicht essen, nicht trinken. Dann erhält dieses Essen, das Trinken bei Nacht, die gleiche rechtliche Bestimmung wie vor dem Verbot. Was war vor dem Verbot, dass man am Tag nicht essen, nicht trinken darf? Also vor Ramadan quasi, was war? Man darf essen und trinken. Ist es Pflicht, zu essen und zu trinken? Außer wenn du gerade am Sterben bist vielleicht, ja. Aber normalerweise essen und trinken ist erlaubt. Ist keine Pflicht für dich jetzt. Okay? Also wie sagt man auf Arabisch? Mubah. Und deswegen hat diese Aussage keine verpflichtende Bedeutung, keinen verpflichtenden Charakter. Entweder du sagst, es ist eine Sunna, weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam natürlich zum Sahur-Essen aufgefordert hat, oder du sagst, wenn es um das Essen und Trinken an sich geht, ist es erlaubt. Und deswegen ist es nicht eine Pflicht. Deswegen noch einmal, wichtig ist, dass, deswegen habe ich auch vorhin gesagt, es gibt zwei Arten, oder beim letzten Unterricht habe ich gesagt, es gibt zwei Arten, wie man das Fiqh über das Fasten lernen kann. Entweder man liest sich ein Fiqh-Buch durch Und dann werden diese Sachen einzeln aufgelistet und erklärt. Richtig? Er sagt dir direkt, was wir gelernt haben. Und ihr alle, bin sicher, ihr habt das auch so gelernt. Ihr habt gelernt, dass die Sahur-Mahlzeit bei Nacht einzeln ist eine Sunna. Ich glaube kaum, dass jemand gelernt hat, dass es eine Pflicht ist, wenn man sie unterlässt, dann sieht man. Das war die Zusammenfassung. Aber woher ist sie abgeleitet? Aus dieser Begebenheit. Aus dieser Begebenheit. Und deswegen, wenn man jetzt die zweite Variante wählt und einen Hadith nimmt und daraus rechtliche Bestimmungen ableiten will, muss man aufpassen, dass man solche Sachen nicht übersieht und auch das nicht falsch versteht. Das ist übrigens ein Paradebeispiel für die Gefahr, wenn man sagt, ich brauche meine Gelehrten nicht. Ich brauche die Imame der Religion nicht. Ich brauche diese Rechtsschulen nicht. Sondern berufe mich direkt auf den Koran, die Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam und missachte die Aussagen der Imame. Das ist fatal, weil dann guckst du dir sowas an, wenn du nicht dieses Werkzeug hast, diesen Hadith richtig zu verstehen, dann sagst du Aussagen, die vor dir noch nie ein Weltenbewohner von den Menschen, den Jinn gesagt hat. Gehen wir über zum nächsten Hadith. An Abdullah ibn Mas'ud رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمنعن أحدكم أو أحدا منكم أذان بلال من سحوره فإنه يؤذن أو ينادي بليل ليرجع قائمكم ولينبه نائمكم وليس له أن يقول الفجر أو الصبح وقال بأصابعه ورفعهما إلى فوق وطأطأ إلى أسفل حتى يقول هكذا. Dieser Hadith von Abdullah ibn Mas'ud, er berichtet, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam Folgendes gesagt hat: Niemand von euch soll sich vom Gebetsruf von Bilal abhalten lassen, seine Sahur-Mahlzeit einzunehmen. Die Sahur-Mahlzeit ist die Mahlzeit bei Nacht, die man vor dem Fastenbeginn einnimmt. Niemand soll sich durch den Adhan von Bilal von seiner Sahur-Mahlzeit abhalten lassen. Denn er ruft bei Nacht aus, damit der Betende zurückkehrt, heißt es wortwörtlich, gemeint ist, damit er aufhört zu beten, und damit der Schlafende geweckt wird. Und die Morgendämmerung ist nicht, dass der Gebetsrufer so und so sagt. So heißt es wortwörtlich. Und jetzt natürlich versuche ich, das ein bisschen auszuhören. Und dabei hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam mit seinem Finger eine Bewegung gemacht von oben nach unten. Von oben nach unten. Sondern er sagte, erst wenn es so und so ist. Dieser Hadith braucht natürlich bedarf einer Erklärung, weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat hier eine Bewegung gemacht und die Zeit der Morgendämmerung erklärt, woran man sie erkennt. Und deswegen steht das im Hadith nicht da, sondern steht wortwörtlich, bis er das und das sagt, und gemeint ist nicht, dass er sagt, sondern bis der Himmel so und so aussieht. Man sagt im Arabischen sagt und meint damit tut und macht. Bis der Himmel so macht. Nicht, wenn der Himmel so macht, sondern bis der Himmel so macht. Als hätte er ähnlich diese Bewegung gemacht. Ich schäme mich ein bisschen, das direkt so nachzumachen, weil ich ja das nicht mit eigenen Augen gesehen habe und ich nicht will, dass man etwas Falsches lernt. Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu sagte, quasi in diesem Hadith, noch einmal, dass Bilal den Adhan bei Nacht ausruft. Und dieser Adhan soll uns nicht davon abhalten, unsere Sahur-Mahlzeit einzunehmen. Denn wenn er den Adhan bei Nacht, wir werden gleich sehen, wie lang der Zeitabstand war zwischen diesen zwei Gebetsausrufen. Er hat ihn aus, das heißt, du bist am Essen, beim Trinken und dann hörst du den Adhan. Vorsicht! Welcher Adhan ist das? Der Adhan von Bilal. Das ist ein schöner Hinweis darauf, dass auch in einer Moschee es zwei Muadzin geben soll zu dieser Zeit. Damit die Leute wissen, der so und so ruft nur bei Nacht aus. Und der andere, der ruft wirklich zur Morgendämmerung aus. Wenn es beides der gleiche Muadzin ist, wie sollen die Leute unterscheiden? Und viele werden erschrocken und erschreckt. Gerade wenn es um den ersten Tag im Ramadan geht. Bei Nacht die ersten und hören sie plötzlich Adhan. Sie dürfen nicht mehr essen. Nee, du darfst noch. Weil es war noch nicht der erste Adhan. Natürlich, wenn es überhaupt zwei gibt in eurer Moschee. Ich weiß nicht, wie eure Moschee das macht. Ja? Nicht, dass ihr sagt, der zweite kam nicht. Dann hat er uns klar gemacht, warum hat der Gesetzgeber diesen Adhan gesetzlich gemacht? Damit der Betende bei Nacht aufhört zu beten oder zurückkehrt. Gemeint ist, damit er aufhört zu beten. Denn die Freunde des Propheten sallallahu alaihi wasallam haben den Ramadan ausgenutzt, um bei Nacht zu beten. Und zur Zeit des Propheten sallallahu alaihi wasallam wurde das Gebet in der Moschee, das sogenannte Tarawih-Gebet, nur 3 oder 4 Nächte gemacht. Danach hat der Prophet alaihi salatu wasallam es unterlassen und die Sahaba haben alle, jeder hat alleine gebetet bei Nacht. Und subhanallah, es weist darauf hin, dass sie nicht nur in der Nacht gebetet haben, sondern im letzten Teil der Nacht gebetet haben. Und denke, der betet damals gerade, hat keinen Wecker, hat keine Uhr. Er ist abhängig davon, dass jemand ihm sagt, hör zu, du sollst jetzt aufhören zu beten, weil du deine Sahur-Zeit sonst verpassen würdest und bald beginnt es die Fastenzeit. Und damit auch der Schlafende geweckt wird. Denn das Nachtgebet kann auch am ersten Drittel der Nacht verrichtet werden, zweiten Drittel der Nacht verrichtet werden, um dritten der Nacht verrichtet werden. Das ist alles unproblematisch. Und dann sagt er, die Fajr-Zeit ist nicht das, und dann macht er eine vertikale Bewegung, also von oben nach unten mit seinem Finger, weil das ist nicht die Morgendämmerung, sondern das ist die lügnerische Morgendämmerung. Auf Arabisch Al-Fajr Al-Kadhib. Und dann machte er die horizontale Bewegung und sagte, das ist die Morgendämmerung, um die es wirklich geht. Und das ist der Adhan, zu der Zeit auch eben Ibn Maktum, radiallahu anhu, den Adhan ausruft. Insofern wissen wir, welche Fajr-Zeit hier mitgebracht wird. Denn beides nennt man Fajr, aber das eine ist das, worum es wirklich geht, und das andere, darum geht es nicht. Im 9. Unterkapitel sagt der Autor, möge Allah subhanahu wa ta'ala ihm barmherzig sein, die Vorzüglichkeit des Suhur und dass er auch wirklich mustahab ist. Und dass es mustahab ist, diesen Suhur hinauszuzögern und sich mit dem Fastenbrechen zu beeilen. عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم تسحروا فإن في السحور بركة. Der Gesandte Allah صلى الله عليه وسلم sagt im Hadith von Anas bin Malik, möge Allah subhanahu wa ta'ala mit ihm zufrieden sein, nehmt die Sahur-Mahlzeit ein, denn in der Sahur-Mahlzeit steckt Segen. Manchmal sage ich Sahur und manchmal Suhur. Warum? Weil mit Fatha Sahur, S-A, das ist, damit ist das Essen gemeint, das man einnimmt. Und Suhur ist der Vorgang, diese Mahlzeit des Sahur einzunehmen. Okay? In diesem Hadith, in dieser Version heißt es, nehmt die Mahlzeit ein zur Sahur-Zeit, denn darin steckt Segen. Woher kommt dieser Begriff? Gibt es irgendein anderes Wort, das ihr kennt, das ähnlich sich anhört wie Sahur oder Suhur? Wer? Was? Sahar? Nein. Sahra ist mit Sad. Also wüsste ich keinen Zusammenhang. Nishar? Nishar? Nee. Rauf mit H. Sahara, na. No. Sihr. Sihr. Noch was? Wie? Sahir. Oder Sahir meinst du? Mit H. Ja, okay, na, no, das ist dann auch. Genau. Diese Worte, Sihr, was oft mit Zauberei oder Trickserei übersetzt wird, oder Sahar, oder Sahur, oder Suhur, die haben alle eben die gleiche Wortwurzel, 2 Buchstaben. Ihr wisst, im Arabischen sind meistens die Wortwurzel sind immer 3 Buchstaben, also meistens, ja. Sin, Ha und Ra in diesem Fall. Die haben alle eine Gemeinsamkeit, und zwar alles, was Wer weiß die Gemeinsamkeit zwischen all diesen Dingen? Ja, aber Sihr ist kein Zeitfaktor, oder? Ah? Verborgen, verdeckt. Etwas Unklares. Etwas, dessen Ursache nicht wirklich nachvollziehbar ist. Okay? Das ist bei, deswegen im Arabischen nennt man alles, dessen Ursache unklar ist, Sihr. Und deswegen ist es immer so, dass das war das Paradeargument, ne? Was sagen wir über Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa sallam? Was haben die Mushrikin gesagt? Die einen sagen verrückt, der nächste sagt Zauberer, der nächste sagt Dichter. Dann sagen sie, also ehrlich gesagt, Dichter, so ein Quatsch. Das ist doch kein Gedicht, was er da erzählt. Dann sagen sie, okay, dann sagen wir eben Sihr. Sagt, ach was, Zauberei, wir kennen die verlogenen Zauberer. Das hat mit Zauberei nichts zu tun, das Ganze. Der macht doch keinen Zauber. Der erzählt euch doch vom Paradies und von der Hölle und erzählt, ruft euch zum Guten auf. Was hat mit Zauberei zu tun? Zauberer rufen zum Schlechten auf. Dann sagen, okay, sagen wir verrückt. Verrückter bringt so ein Wort. Haben sie überlegt, was machen wir? Was machen sie gesagt? Am Ende, okay, gut, was soll man machen? Am ehesten ist es dann wohl Sihr. Warum? Weil das kennen die meisten Leute nicht. Damit kann man sie am besten veräppeln. Die wenigsten wissen, was wirklich dahinter steckt. Also sagen wir, er ist ein Sihr. Das ist sowas. Okay. Das war ja nicht nur in Bezug auf unseren Propheten, sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam. Warum heißt die Sahur-Mahlzeit, Sahur-Mahlzeit. Unter diesem Gesichtspunkt. Ja, nicht ganz. Nein. Könnte man meinen. Ja. Weil es unglaublich schwierig ist zu wissen, dass diese Zeit eingetroffen ist. Die Morgendämmerung bedeutet, das Dunkle, was du siehst, wird jetzt plötzlich von unten immer heller. Da, wo die Sonne aufgeht, siehst du plötzlich, Licht kommt und wird heller, heller, heller. Das siehst du. Aber die Sahar-Zeit, das ist die Zeit, Sahar nennt man die Zeit, diese Zeit ist etwa das letzte Sechstel der Nacht. Das erkennst du woran? An der Sternenkonstellation. Aber wer kennt sich damit aus? Die wenigsten. Und deswegen ist es eine verborgene Zeit. Deswegen verpasst man sie sehr schnell. Heutzutage, Alhamdulillah, haben wir unsere Uhren, können uns danach richten. Das ist ein Segen von Allah subhanahu wa ta'ala. Aber wenn man damals, wie hätte man es wissen müssen, da haben Leute Ausschau gehalten im Himmel. Der Stern so und so ist jetzt dieses Konstellation, jetzt ist der letzte Sechstel der Nacht. Fertig. Und danach haben sie sich auch orientiert, wenn sie auf dem Schiff gefahren sind. Und das ist im Koran erwähnt Allah das sogar als Allah macht diese Vorhaltung. Man. Er sagt, er hat sinngemäß die Sterne im Himmel gemacht, damit ihr an ihnen euch orientieren könnt in den Nächten auf dem Land oder auf dem Meer. Oder auf dem Meer. Tayyib. Warum ist diese Zeit so gesegnet? Die Gelehrten sagen unter anderem, erstens einmal, rechtlich, wir können eine rechtliche Bestimmung davon ableiten und wir können auch davon eine Weisheit ableiten. Was die Weisheit angeht, so sagt man unter anderem, dass wenig Essen in der Sahar-Zeit einem hilft beim Fasten. Und das ist natürlich eine Sache, die hat jeder von uns schon erlebt. Also wer sich den Magen vollhaut in der Sahar-Zeit, dem geht es am nächsten Tag nicht gut. Und kann sein, im Laufe des Tages hat mehr Hunger, als jemand, der nicht gegessen hat und sogar verschlafen hat. Weil dadurch bekannt, der Magen weitet sich aus. Und wenn es dann verdaut ist, hat er Riesenhunger. Deswegen wenig Sahur Mahlzeit einzunehmen, ist ein Segen. Deswegen wenig essen, stärkt dich für das Fasten. Was die rechtliche Bestimmung angeht aus diesem edlen Hadith, so ist er ein Hinweis darauf, dass die Aussage des Propheten sallallahu alaihi wasallam vorhin esst und trinkt, eben keinen verpflichtenden Charakter hat. Das heißt, du musst es nicht machen, aber darin steckt ein Segen. Und sag mir bitte einen einzigen Grund, warum du es nicht machen wolltest. Sag mir einen Grund, warum du nicht zur Sahur-Zeit aufstehen wolltest. Sogar die Leute, die normalerweise zu faul sind, zum Fajr-Gebet aufzustehen, die schaffen es, zur Sahur-Mahlzeit aufzustehen. Und es ist auch noch kurz vor der Fajr-Zeit. Also besser hätte es in der Schira nicht zusammenpassen können. Der 15. Hadith ist von Zayd ibn Thabit an Anas. أن زيد بن ثابت حدثه أنهم تسحروا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قاموا إلى الصلاة. قلت كم بينهما؟ قال قدر 50 أو 60، يعني آية. زيد بن ثابت بغشت إبا أنس. Das Zayd ibn Thabit, Entschuldigung, habe ich vorhin falsch vorgelesen. Anas ibn Malik berichtet, dass Zayd ibn Thabit radiallahu ta'ala anhu ihm Folgendes mitgeteilt hat. Und zwar, dass sie mit dem Propheten sallallahu alaihi wasallam die Sahur-Mahlzeit eingenommen haben und sich dann zum Salah begeben haben. Ich fragte, das heißt, Anas fragt Zayd ibn Thabit, wie viel Zeit ist vergangen zwischen diesen zwei Angelegenheiten? Er sagte, so viel wie man braucht, um 50 oder 60 Ayat zu lesen. Erst einmal, was ist das Besondere an diesem Hadith? Was ist das Wertvollste an diesem Hadith überhaupt? Was ist das Wertvollste an diesem Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam? Das kannst du heute auch. Noch jemand? Na? Das Wertvollste am Hadith ist was? Das kannst du noch auch. Das Wertvollste an diesem Hadith, liebe Geschwister, ist, dass Zayd ibn Thabit radiallahu anhu erzählt, dass sie mit dem Propheten sallallahu alaihi wasallam zusammen die Sahur-Mahlzeit eingenommen haben. Und wenn sie fertig waren, haben sie zusammen mit ihm gebetet. Das ist eine Sache, die wirst du niemals erleben dürfen. Dass du mit dem Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam, den Allah azza wa jall auserwählt hat von allen Menschen, als Propheten und ihn als Rasul, als Gesandten und ihn als einen von Ulul Azm und ihn als den Führer der Menschheit ausgewählt hat, sallallahu alaihi wasallam. Dass sie es genossen, dass sie es genießen durften, mit ihm, alaihi salatu wassalam, diese Mahlzeit einnehmen zu dürfen und hinter ihm beten zu dürfen. Dass dieses Gebet hinter dem Propheten, sallallahu alaihi wasallam, ist wertvoller als die Dunya und was es darin gibt. Und deswegen, die Sahaba, radiallahu anhum, haben diesen Vorzug uns gegenüber und wir werden sie in dieser Hinsicht niemals einholen können. Möge Allah azza wa jalla mit ihnen zufrieden sein. Und schaut euch an, wie Allah subhanahu wa ta'ala auch Menschen gewählt hat. Und deswegen war das, was die Brüder auch gesagt haben, vollkommen richtig, wie Allah azza wa jalla Menschen gewählt hat, die wie wir nicht waren, Gott sei Dank. Die Sahaba, sie haben den Propheten auf Schritt und Tritt beobachtet. Sie haben sogar gemessen, wie lange er Zeit hat verstreichen lassen zwischen dem einen Adhan und dem anderen. Sie haben gemessen, wie lange er im Gebet die Suren gelesen hat. Sie haben gemessen, sogar wenn er im Gebet leise gelesen hat, wie lange hat er ungefähr gebraucht. Aha, so lange, wie man 30 Ayat zum Beispiel lesen würde. Das heißt, sie haben ihn beobachtet, möge Allah mit ihnen zufrieden sein, wie es kein anderer Mensch machen würde. Und das ist natürlich ein wunderbarer Hinweis, wenn du eines Tages von Allah subhanahu wa ta'ala diesen Segen bekommst, dass du jemanden begleiten darfst, der gemäß der Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam lebt und danach handelt, dass du ihn auch beobachtest und guckst, was sagt er, was tut er, damit du eben ihm nacheiferst. Denn es gibt nichts Besseres, als ein Vorbild zu haben, ein praktisches Vorbild zu haben. Dieser Hadith ist auch deswegen besonders, weil hier Anas radiallahu anhu beriefert über Zayd ibn Thabit. Und Zayd ibn Thabit gehört zu den großen, alten, bekannten und gelehrten Sahaba radiallahu ta'ala anhum, über den der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, derjenige, der sich in den Erbgesetzen am besten auskennt, ist Zayd ibn Thabit, mit Allah ihm zufrieden. Zayd ibn Thabit spielt natürlich eine riesengroße Rolle, nicht nur zur Zeit des Propheten sallallahu alaihi wasallam, sondern auch nach der Zeit des Propheten sallallahu alaihi wasallam. In Bezug auf was? Auf den Koran Karim. Was hat er gemacht? Okay, was? Oh, die Sammlung des Koran Karim. Bei der Sammlung hat er mitgeholfen. gemeint ist die Sammlung der Schriftblätter. Er hat eine riesengroße Rolle gespielt, möge Allah subhanahu wa ta'ala mit ihm zufrieden. Und er war auch Gelehrter in Bezug auf die koranischen Art und Weise, wie man den Ayat liest. Die sogenannten Lesarten, das war, wie liest man eine Ayah? Ja. Er war einer der gelehrten Sahaba, radiyallahu anhu. Und wer ist sein berühmtester Schüler gewesen? Einer, der die meisten Hadithe überhaupt überliefert hat. Einer der sieben, die meisten Hadithe überliefert hat. Abdullah ibn Abbas, radiyallahu anhu. Deswegen, wir sagen immer, Ibn Abbas gehört zu denen, die meisten Hadithe überliefert haben und erwähnen Zayd ibn Thabit gar nicht. Was lässt sich wissen, wie viel er über ihn überliefert? Nur sagt es nicht. Warum soll er es auch sagen? Irgendwas? Man erwähnt normalerweise seine Zwischenmenschen, die Überlieferer zwischen einem und dem, der die Aussage gemacht hat, damit die Leute Bescheid wissen, dass es auch Hand und Fuß hat, das Ganze. Aber ob das jetzt Zayd ibn Thabit dazwischen war oder Aisha radiallahu anha oder ein anderer Sahabi, ist meistens nicht sehr weltbewegend. Wie dem auch sei, die Zeit wurde hier Zeit zwischen dem ersten Adhan, und dann nimmt man den Sahur ein, und den zweiten Adhan steht hier etwa 50 oder 60 Ayat. Und so hat man Zeitangaben gemacht. Das heißt, wenn man normal liest, nicht zu schnell und nicht zu langsam, allerdings mit Tajweed, das heißt unter Berücksichtigung der Rezitationsregeln, braucht man so, das ist die Zeitspanne, die hier gemeint ist. Und wenn man sich die Ayat im edlen Koran Karim anschaut, dann guckt man zum Beispiel, hat man Surat Al-Dhariyat. Surat Al-Dhariyat besteht in dem Mushaf, der in Medina gedruckt wird, aus 60 Ayat. Das sind ungefähr drei Seiten, knapp drei Seiten. Ihr wisst, die Ayat sind natürlich manchmal länger, manchmal kürzer. Okay. Dann Surat Al-Tur hat 49 Ayat, hat ungefähr gut zwei Seiten. Da sind die Ayat aber ein bisschen vielleicht kürzer. Und dann Surat An-Najm hat 62 Ayat, hat auch fast drei Seiten. Das heißt also, wir bewegen uns, was habe ich mir noch? Das heißt also, wir bewegen uns bei ungefähr zweieinhalb bis drei Seiten, ungefähr in diesem Bereich. Und schätzungsweise könnte man sagen, es dauert um die 10 bis 15 Minuten. Etwa 10 bis 15 Minuten. Ist die Zeit eingetroffen? Okay. Wenn die Zeit eingetroffen ist, vom Gebet, sagt mir Bescheid. Ich achte darauf jetzt gerade nicht. Dann gehen wir zum nächsten Hadith über. Wieder von Sahal ibn Sa'ad. An Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam qal, la yazalu nasu bi khair ma ajjalu al-fitr. Das heißt, Sahal ibn Sa'ad berichtet, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wa sallam gesagt hat, den Menschen geht es so lange gut, wie sie sich mit dem Fastenbrechen beeilen. Und das gehört natürlich zum verborgenen Wissen, das Allah Azza wa Jal seinen Propheten sallallahu alaihi wa sallam hat zuteil werden lassen. Und darin ist ein Hinweis, wie wichtig es ist, sich an die Sunna des Propheten sallallahu alaihi wa sallam zu halten. Und das ist, wenn man sagt, das ist die Sunna unseres Propheten, dann ist das nicht einfach eine Sache, die man auf die leichte Schulter nimmt und sagt, ja, okay, dann ist es ja keine Pflicht. Nein. Das Vorbild des Propheten sallallahu alaihi wa sallam ist nicht etwas, wo du sagst, das mache ich oder mache ich auch nicht. Sondern ihn zum Vorbild zu nehmen, ist deine dringende Aufgabe. Und je mehr du dich an ihn hältst, egal ob es um sein Gehen, um sein Essen, um sein Trinken, um seine Ibadah, um sein Reden, um sein Verhalten hält, egal worum es geht, dementsprechend wirst du rechtgeleitet sein. Was heißt rechtgeleitet sein? Rechtgeleitet heißt, in der und jeder Sache machst du es genauso, wie es der Gesandte Abbas sallallahu alaihi wa sallam gemacht hat. Sich mit dem Fastenbrechen zu beeilen, bedeutet logischerweise, dass man sein Fasten bricht, sobald die Sonne untergegangen ist. Und an dieser Stelle weisen wir auf ein paar Sachen hin. Nummer eins, Sonnenuntergang bedeutet, dass die gesamte Scheibe untergegangen ist und nicht nur ein Teil davon. Nummer zwei, es spielt keine Rolle, ob der Muadzin den Adhan ausgerufen hat oder nicht. Das ist für uns nicht entscheidend. Denn die meisten Muadzin, woran halten sie sich? An den Kalender. Und wenn der Kalender sagt, jetzt ist die Sonne untergegangen und der Muadzin sagt, Ich möchte aber den Adhan erst aus bestimmten Gründen später ausrufen. Das ist, kann sein, es ist richtig, kann sein, es ist falsch, aber das ist nicht unser Thema. Unser Thema ist, wenn die Sonne untergegangen ist, dann rufe ich, dann breche ich mein Fasten. Das ist die Sunna unseres Propheten, sallallahu alaihi wasallam. Der Autor will auch darauf hinweisen, dass es keine Sünde ist, das Fastenbrechen hinaus zu zögern. Denn das ist, was man auf Arabisch Wisal nennt, und darüber reden wir inshallah ta'ala in einem anderen Kapitel darüber. Da hat der Autor ein eigenständiges Kapitel erwähnt. Damit wir inshallah ta'ala noch einige Hadithe uns anschauen, und die Zeit anhand der Lässe noch inshallah zu, schauen wir uns das nächste Unterkapitel an. In diesem Unterkapitel sagt der Prophet, heißt es, der Untertitel, und der Titel lautet: Die Zeit, wann das Fasten aufhört. Ja, es geht darum, wann die Zeit des Fastens aufhört. An Umar radiallahu ta'ala anhu, قال Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam: Iza aqbala al-laylu min ha-huna, wa adbara al-naharu min ha-huna, wa gharabat al-shamsu, faqad aftara al-sa'im. Umar radiallahu ta'ala anhu berichtet, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wa sallam gesagt hat: Wenn die Nacht von hier einbricht und der Tag sich von dort abwendet und die Sonne untergegangen ist, ist die Zeit gekommen, dass der Fastende sein Fasten bricht. Noch einmal: Wenn die Zeit von hier Entschuldigung, wenn die Nacht von hier einbricht, da zeigt er in Richtung, brauche ich nicht, aber keine große Erläuterung, welche Richtung? Norden? Süden? Osten? Ja, aber die Nacht bricht da von der anderen Seite ein. Oder? Ey, wir sind jetzt beim Sonnenuntergang. Wir wollen das Fasten brechen. Okay? Das heißt, die Sonne geht unter. Das heißt, da ist ja noch Licht, da ist er noch hell. Und dann kommt die Dunkelheit von der anderen Seite. Okay? Das heißt, wenn die Dunkelheit vom Osten einbricht und der Tag sich vom Westen abkehrt, also dort vergeht, und die Sonne untergegangen ist, dann heißt es wortwörtlich im Hadith, hat der Fastende sein Fasten gebrochen. Gemeint ist aber natürlich was? Darf der Fastende sein Fasten brechen? Weil nur weil die Sonne untergegangen ist, hat er nur sein Fasten nicht gebrochen, oder? Deswegen im Arabischen sagt man manchmal solche Sachen: Wenn du wortwörtlich übersetzen würdest, قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةِ, wie würdest du das machen? Ha? Nee, als im Gebet würdest du sagen, حَيَّا. Aber Qadqam Salah würde bedeuten, das Gebet hat begonnen. Hat es begonnen? Nein, gemeint ist, das Gebet beginnt jetzt. Beeilt euch. Jetzt gleich beginnt der Imam Allahu Akbar zu sagen. Dieser Hadith, was ist der Sinn dieses Hadithes? Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagte etwas, und das ist jetzt wie die Aufgabe der Rechtsgelehrten, daraus Sachen abzuleiten, an die du hättest nie denken können. Der Prophet sagte, sallallahu alaihi wa sallam, drei Dinge, die simultan ablaufen müssen. Also nach den Gesetzen von Allah subhanahu wa ta'ala, der Natur, wie er sie erschaffen hat, sind diese Sachen miteinander verknüpft. Wir können die nicht voneinander trennen. Wenn die Nacht von da einbricht, wendet sich der Tag dort ab, oder nicht? Und wann ist das? Wenn die Sonne untergeht. Ich kenne keine andere Möglichkeit. Allah kann alles. Aber wir kennen keine andere Möglichkeit. Allah subhanahu wa ta'ala kann auch dafür sorgen, dass die Nacht einbricht am Tag. Wann? Bei der Sonnenfinsternis. Er kann das. Die Frage ist jetzt, was können wir aus diesem Hadith entnehmen? Wir können aus diesem Hadith entnehmen, das, was Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala dazu gesagt hat. Ich lese euch vor, was er gesagt hat. Er sagte, der Prophet sallallahu alaihi wa sallam hat diese Dinge deswegen miteinander gleichzeitig erwähnt oder in Zusammenhang miteinander erwähnt, da man sich eventuell in einem Tal befinden könnte oder in einem ähnlichen Ort, sodass man den Sonnenuntergang nicht beobachten kann. In diesem Fall stützt man sich auf das Hereinbrechen der Dunkelheit der Nacht und dem Abwenden des Tageslichtes. Klarer geworden? Du befindest dich zwischen zwei Bergen. Wenn du dich zwischen zwei Bergen befindest, willst du den Sonnenuntergang beobachten? Geht nicht. Worauf darfst du dich aber stützen? Auf die Dunkelheit von der einen Seite und dass auf der anderen Seite immer dunkler wird. Weil die Sonne, die hat zwar einen bestimmten Umfang, den kann ich jetzt nicht sehen. Die Sonne kann ich nicht sehen hinter dem Berg. Aber wer den Sonnenuntergang oder Sonnenaufgang beobachtet, erkennt sehr schnell, auch wenn er sich hinter einem Berg befindet, reichen die Lichtstrahlen so weit in die Höhe, dass es keine große Rolle spielt, ob du wartest hinter dem Berg oder vor dem Berg. Das heißt, um zu erkennen, ob die Sonne untergegangen ist, um zu erkennen, dass die Morgendämmerung eingetroffen ist, da spielt es keine große Rolle, ob du dich hinter dem Berg befindest oder vor dem Berg befindest. Der Berg kann zwar ein bisschen hoch sein, aber die Strahlen der Sonne reichen kilometerweit hoch, wenn sie einmal aufgetaucht sind. Aber die Sonne nicht, die Sonnenscheibe nicht. Deswegen kannst du dich darauf stützen. Und das ist ein Beweis dafür, dass es beim Sonnenauf- und Untergang um was geht. Nicht darum geht, ob ich mit eigenem Auge die Sonnenaufgang und Untergang sehen kann, sondern es geht um die Lage im Horizont. Das heißt also, wenn ich mich hinter einem Haus befinde und die Sonne geht hinter dem Haus unter, darf ich dann mein Fasten brechen? Nein. Wenn die Sonne hinter einem Berg untergeht, darf ich dann mein Fasten brechen? Genauso nein. Ich muss warten, bis die Sonne untergegangen ist, in Höhe des Meeresspiegels, wenn man jetzt am Meeresspiegel wäre, aber gemeint ist in Höhe des Erdbodens. Klar? Das ist entscheidend. Und witzigerweise kann man daraus was anderes ableiten. Dann spielen wir das Spiel, dann drehen wir den Spieß einmal genau um. Drehen den Spieß um, stell dir mal vor, jemand fliegt mit einer Rakete nach oben. Oder er ist auf einem hohen Berg. Fiktiv, stellen wir uns vor, auf dem Boden sieht man die Sonne nicht mehr, sie ist untergegangen. Er im Flugzeug sieht sie aber noch. Was müssen wir jetzt konsequenterweise sagen? Darf er sein Fasten brechen oder nicht? Warum? Konsequenterweise muss ich sagen, er darf sein Fasten brechen. Weil ich doch gesagt habe, es geht um die relative Lage zum Erdboden. Ah ja. Wenn ich dem Mann hinterm Berg nicht erlaube, sein Fasten zu brechen, dann muss ich dem Mann im Flugzeug erlauben, sein Fasten zu brechen. Sonst würde ich mich widersprechen. Und daran erkennt man den Faqih. Ne? Wenn er einmal so sagt und einmal so sagt, dann hat er keine klare Linie. Okay? Und wir nehmen den letzten Hadith, nur dass wir ihn auch gelesen haben, weil ich weiß, die Zeit ist schon eingetroffen. Letzter Hadith. An Ibn Abi Aufa, radiyallahu ta'ala anhu, قال, كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر. فقال لرجل انزل فاجدح لي قال يا رسول الله الشمس قال انزل فاجدح لي قال يا رسول الله الشمس قال انزل فاجدح لي فنزل فجدح له فشرب ثم رمى بيده ها هنا ثم قال إذا رأيتم الليل أقبل من ها هنا فقد أفطر الصائم. Dieser Hadith von Abdullah ibn Abi Auf radiyallahu ta'ala anhu, er sagte, wir waren einmal mit dem Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam auf einer Reise. Gemeint ist die Reise, die dazu geführt hat, dass sie Mekka bis an den heutigen Tag befreit haben vom Götzendienst. Da sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam zu einem Mann, steig ab, das heißt steig ab von deinem Reittier und misch uns unseren Brei an. Sie hatten einen Brei aus entweder Gerste oder Weizen, auf Arabisch Sawiq, das gemischt wird mit zum Beispiel Wasser, manchmal auch Zucker und Datteln und sowas. Gemeint, es soll angerührt werden, weil du nimmst ja die Sachen auf der Reise trocken mit, damit sie auch länger halten.
Er sagte, steig ab und rühr uns unser Essen an. Er sagte, o Gesandter Allah, die Sonne. Die Sonne. Gemeint ist nicht die Sonne an sich, sondern die Strahlen der Sonne sind noch da. Das heißt, offensichtlich konnten sie nicht sehen, ob die Sonne wirklich untergegangen ist. Und sie sahen noch das helle Licht. Da sagte er, steig hinab und rühr uns das Essen an. Er sagte, o Gesandter Allah, die Sonne. Zum zweiten Mal. Sagte er, steig ab und rühr uns das Essen. Dann stieg er ab, rühr ihnen das Essen an, woraufhin der Prophet sallallahu alaihi wasallam davon wortwörtlich trank. Wir würden vielleicht eher sagen, man isst es, aber weil es etwas Flüssiges ist. Im Arabischen sagt man beim Honig, man trinkt ihn, man isst ihn nicht. Ja? Dann zeigte er mit seiner Hand, das heißt in Richtung Osten, und sagte, wenn die Nacht von da einbricht und der Tag, Entschuldigung, wenn die Nacht von da einbricht, dann darf der Fastende sein Fasten brechen. Das ist also in diesem Fall, drücken wir den Hadith ein, wie wir vorhin gelernt haben. Das heißt, sie konnten den Sonnenuntergang nicht sehen, aber sie konnten das andere Zeichen in Anspruch nehmen, und zwar, dass die Dunkelheit von der einen Seite schon eingetroffen ist. Also dann muss auch auf der anderen Seite die Sonne schon am Untergehen sein, sonst anders funktioniert das in der Regel nicht. Aus diesem Hadith kann man natürlich auch andere rechtliche Beschreibungen ableiten, wie zum Beispiel, dass der Prophet sallallahu alaihi wa sallam dem Sahabi gesagt hat, steig ab und rühr uns zum Essen an. Und der andere gesagt hat, nein, also sinngemäß, nein, kann ich nicht machen, die Sonne ist noch. Das bedeutet nicht, dass er sich ihm widersetzt hat, sondern als wollte er ihn daran erinnern, dass es noch nicht die Zeit ist, um sein Fasten zu brechen. Und der Prophet hatte Geduld mit ihm und hat ihm gesagt, doch, steig ab. Und hat es ihm dreimal hintereinander gesagt. Und dann hat das Sahabi, und das ist auch das Entscheidende, liebe Geschwister, der Mann hat den Propheten sallallahu alaihi wasallam einmal darauf hingewiesen, dass die Sonne noch da ist. Dann sagte der Mann, dann sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, steig ab und mach. Dann sagte der Mann zum zweiten Mal, warum ein zweites Mal ist erlaubt? Vielleicht hat er ihn beim ersten Mal nicht verstanden. Dann geht's. Aber ein drittes Mal wäre unverschämt gewesen. Ein drittes Mal, als einer einmal Ibn Abbas das Gebet beibringen wollte, Ibn Abbas hat einen Khutbah gehalten, hat lang gehalten und sagte er zu ihm, jedes Mal das Gebet, Gebet, Salah, Salah, während er, als er ihm dann zu viel sagt, sag mal, hast du keine Mutter oder was? Warum sagt er, weil gemeint ist Mutter, die dich erzieht. Bist du nicht erzogen oder was? Er hat wortwörtlich gesagt, bringst du mir das Gebet bei, hast du keine Mutter? Ja, weil der Gelehrte, dann soll man davon ausgehen, dass er weiß, was Gebetszeit bedeutet. Man soll wissen, er weiß von diesen Sachen Bescheid. Aber man weiß auf einmal hin, kann sein, hat es vergessen. Ein zweites Mal, vielleicht hat er nicht verstanden. Aber ein drittes Mal ist dann die rote Linie überschritten. Möge Allah subhanahu wa ta'ala euch belohnen für eure Aufmerksamkeit und euch Segen für eure Anwesenheit. Wa sallallahu wa sallam wa baraka an Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.